Team Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash.
How on earth did he get that back?
Level. Play.
It's the most wonderful time of the week. Podcast time. Shuttle Talk meldet sich im Dezember zur gewohnten Zeit zurück. Euch allen erstmal einen nachträglich fröhlichen ersten Advent. Und dann natürlich auch gleich die Frage, Kai, bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
Nee, gar nicht, muss ich zugeben. Sieht es bei dir schon anders aus? Oder
wie ein kleines bisschen. Aber mir ist gestern aufgefallen, dass es ja gar nicht mehr so lang hin ist und ich eigentlich noch gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung bin. Aber kann ja noch werden. Und ich hatte dir gestern auch geschrieben, mir ist aufgefallen, du warst ja gar nicht in Wales und vor allem natürlich deshalb aufgefallen, weil wir gar nicht erfahren haben oder noch gar keinen Schuh-Trockentester von CK gekriegt haben. Ich hoffe, dir geht's jetzt auch ein bisschen besser.
Mir geht's besser als letzte Woche auf jeden Fall. Aber ja, ich merke trotzdem irgendwie, dass das Jahr lang ist und die Tage dunkel. Also im Moment ist es mühsam, muss ich ehrlicherweise zugeben. Und ja, leider hat es nicht geklappt mit dem Schuhtrockner. Aber ich glaube, da werden wir irgendwann eine Gelegenheit finden, weil ich krieg den ja sonst nicht los. Da besteht kein Interesse von etwaigen anderen Personen. Deswegen ist er hier in meinem Apartment gut aufgehoben und dann warte ich, bis ich das nächste Mal die Möglichkeit habe, CK zu sehen.
Ja, hervorragend. Wie muss man sich denn jetzt so die Vorweihnachtszeit bei dir vorstellen als Profi-Badminton-Spieler? Gibt es denn irgendwas, was jetzt noch ansteht vor Weihnachten? Hast du noch ein Turnier oder war es das erstmal?
Ein richtiges Turnier nicht, aber wir haben ja jetzt diese Woche, wenn die Folge rauskommt, ab Freitag die Team-EM-Qualifikation. Das ist sozusagen ein Event, was über 3 Tage geht, was ja in Bad Camberg stattfindet, wo ja auch noch alle, die vielleicht Lust haben, uns die Nationalmannschaft zu unterstützen, noch hinkommen können. Also das findet noch statt. Und ja, dann habe ich noch eine Woche später, glaube ich, 2 Ligaspiele. Du ja vielleicht auch. Und dann ist aber ein bisschen Weihnachtspause und ich muss sagen, ich habe die auch, glaube ich, sehr, sehr nötig. Mal, in dem Sinne, ich bin nicht in Weihnachtsstimmung, aber ich freue mich extrem auf diese Weihnachtszeit, weil das irgendwie sich dann immer alles entschleunigt anfühlt und ein bisschen ruhiger, wenn man zu Hause ist oder wenn ich dann zu Hause bei meiner Familie bin.
Ja, man hat in den Tagen da zumindest auch nicht das Gefühl, man müsste irgendwas machen. Also ich finde, sonst in jeder Zeit des Jahres gibt es irgendwie immer, es läuft parallel was und das ist ja das ganz Schöne, finde ich, an der Zeit oder an der Woche, dass man da mal am leichtesten abschalten kann, finde ich. Oder so ging es mir zumindest auch immer damals, als ich auch noch selber aktiver war.
Ja, und ich persönlich habe das Glück, dass im Januar auch nicht so viel ansteht, sportlich, also wettkampfmäßig, deswegen kann ich da auch mal wirklich auch eine etwas längere Pause nehmen, also mal wirklich eine Woche oder so wirklich nicht den Badmintonschläger in die Hand nehmen, was glaube ich, worauf ich mich auch sehr freue, nicht, dass ich Badminton-Spiel nicht mag, aber ich glaube, es tut einfach gut, mal irgendwie den Kopf frei zu bekommen.
Ja, du hast gerade die Nationalmannschaftsspiele in Bad Camberg angesprochen. Ich hatte jetzt gehört, dass die Damen, glaube ich, nur ein Spiel vor sich haben, weil, glaube ich, ein Team abgesagt hat und es jetzt dann ein quasi entscheidendes Spiel gegen England direkt gibt, um den Platz bei der EM nächstes Jahr. Wie sieht's bei den Herren aus? Da bin ich nicht so im Bilde. Ich glaube, ihr habt Finnland, wenn ich mich recht erinnere, als so den Hauptkonkurrenten wahrscheinlich für die Qualifikation.
Genau, wir haben bei den Herren Finnland zuglos bekommen und dazu noch Malta und Estland. Zwei relativ kleine Länder. Aber Finnland, vor allem in den Einzelnen, auf einem ziemlich guten Niveau. Da werden vor allem die Einzel interessant, aber ja, wir wollen uns natürlich da durchsetzen, und zur EM. Das ist keine Frage. Und bei den Damen ist es so, da haben zwei Teams abgesagt, weil normal sind es eigentlich alles Vierergruppen. Aber zwei Teams haben abgesagt, relativ gleichzeitig, was, glaube ich, auch ein bisschen blöd für die Ausrichter da war, weil sozusagen passiert ist, nachdem schon gewisse Ankündigungen und Plakate und so weiter gedruckt wurden und auch irgendwelche Hotels reserviert. Deswegen ist das, glaube ich, eine ziemlich unglückliche Geschichte, dass da jetzt zwei Teams abgesagt haben. Aber die Damen spielen dann am Samstag in einem Do-or-Die-Spiel gegen England, was ja also für so ein Quali-Gruppenspiel zwei sehr namhafte Bandnationen in Europa sind. Also sehr, sehr viel Prestige, sehr viel auch Qualität dann da auf dem Feld.
Ja, aber guter Hinweis, ne, dass man da auch noch Karten sich holen kann und in Bad Camberg zur Unterstützung vorbeischauen kann.
Ja, und ich freue mich, also in dem Sinne freue ich mich drauf, weil das ist sehr nah an meiner Heimat. beziehungsweise alles, was in Hessen ist, fühlt sich dann, wenn irgendwie so ein Badminton-Turnier ist, wie Heimat für mich an. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall.
Ja, sehr gut. Sonst letzte Woche war noch Turnier in Indien, wo es mal wieder endlich ein richtig gutes Ergebnis für unser Mix gab. Marc und Isabel, es hätte noch besser sein können. Es war ultra knapp im Halbfinale dann gegen die späteren Gewinner. Hätte natürlich richtig gut getan, wenn ein Turniersieg oder Finale dabei rausgesprungen wäre. Aber erstmal Halbfinale, das ist auf jeden Fall erstmal eine gute Wertung. Wir hatten ja in den letzten Wochen auch schon immer mal wieder darüber gesprochen und dass der Start natürlich auch durch Marks Verletzung relativ holprig war oder alles andere als ideal und jetzt die Zeit dann langsam auch drängt oder gute Ergebnisse her müssen. Aber das war auf jeden Fall nochmal zum Ende des Jahres hin ein gutes Result.
Ja, ich habe es live gesehen im Stream. Es war sehr schade, weil dann im dritten, also ich das eigentlich den Eindruck hatte, Marc und Isabel sind stärker, wenn man das so sagen darf, wenn man halt so mit zwei, drei Punkten führt, auch noch bis in den dritten Satz, bis so knapp vor 11. Und dann war Marc tatsächlich also wieder etwas angeschlagen und das hat dann ein bisschen so die nächsten Punkte ziemlich beeinträchtigt und dann lagen sie sehr hoch schon zurück. Irgendwie 19, ich will nichts falsch sagen, aber 15 und haben dann eigentlich nochmal eine Aufschlagsserie auf 20-19 gemacht und dann leider sozusagen ihren den einen Matchball nicht nutzen können, aber das war auf jeden Fall trotzdem ein Schritt nach vorne, aber das Spiel war auch nichts für schwache Nerven auf jeden Fall und bei jedem Spiel, was die beiden ja jetzt sozusagen machen, ist natürlich irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen mehr Druck da als davor, weil halt so die Olympia-Quali gefühlt bei jedem Spiel mit dranhängt. Ich hoffe, Marc geht's bald oder relativ schnell wieder gut und dann die Form ist auf jeden Fall ansteigend.
Ja, das denke ich auch.
Es gab ja noch ein zweites Mixed, was gut performt hat letzte Woche.
Jan Kolle und Stine.
Genau, die haben in Wales, wo ich nicht da war, haben sie den Turniersieg geholt, was auch gar nicht mal so schlecht ist.
Ich habe da auch einige Videos gesehen, die so den Shot of the Year Award von Maxim Grinblatt wahrscheinlich streitig machen könnten. Unser Seriensieger aus Israel, über den wir ja auch schon einige Male berichteten. Da waren ein paar spektakuläre Dinger dabei. Ich glaube, einer war auch von Jan Kolin im Finale oder Halbfinale. Kann man sich nochmal, glaube ich, auf Badminton Europe angucken. Da waren verrückte Dinger dabei.
Ja, der war Wahnsinn und halt die Grimleys hatten ein paar Tage vorher auch so einen Wahnsinnsschlag. Wer auch immer von den beiden Grimleys das war.
mit seinem 360 hinter dem Rücken als direkten Punkt nach langem Ballwechsel, ja. Ja, und was ich noch gesehen habe in Indien, was mich auch noch sehr amüsiert hat, war der Siegesjubel von Kenta Nishimoto im Halbfinale. Weiß nicht, ob du das, ich hab tatsächlich nur den Matchball und den Jubel gesehen, von daher weiß ich jetzt gar nicht, was ihn da geritten hat oder was ihn dazu gebracht hat, so viel emotionaler als sonst zu sein. Aber er er kommt aus dem Jubeln ja gar nicht mehr raus und fängt immer wieder von vorne an und zappelt so richtig lustig. Das ist auch eine klare Videoempfehlung aus meiner Sicht. Dieser Jubel, da kann er vielleicht dann auch Akane Yamaguchi, seiner Teamkollegin, noch ein paar Tipps geben für ihren nächsten Matchball.
Die haben das auf jeden Fall nicht zusammen einstudiert. Das steht auf jeden Fall fest. Ja, bezüglich Indien habe ich auch noch, ich hatte Kontakt zu dem Physio, der vor Ort war, der das erste Mal in Indien war. Und da habe ich eine sehr, sehr witzige Nachricht bekommen, die ich eigentlich vorlesen wollte, bezüglich wie schön es ihm dort gefallen hat. Und zwar, die Nachricht lautet: Ist ein Traum, eine Hochzeit seit 3 Tagen direkt vor der Haustür, ununterbrochen. Das Essen so lecker, vor allem der Salat hat es mir hier richtig angetan. Ich glaube, ich habe noch nie eine saubere Stadt gesehen. Der Verkehr ist auch fantastisch. Ist alles in allem eine super interessante Erfahrung. nicht jedes Turnier findet in einem Urlaubsdomizil statt, um es mal positiv zu formulieren.
Hatten wir schon mal die Geschichte von Johannes Schüttlers Taxifahrer in Indien. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal erzählt habe. Das hatte mir Johannes mal gesagt als eine seiner verrücktesten Erfahrungen bei einem Turnier. Ich glaube, es war Johannes, der eben mit einem Taxi zum Turnier vom Hotel zur Halle gefahren wurde. Und irgendwann steigt dann der Taxifahrer aus und meinte scheinbar, er muss kurz was trinken, er hat Durst und hält dann an irgendeinem Brunnen und holt sich aus so einem Müllberg, der Boden war von Müll übersät, holt er sich irgendeinen Plastikbecher raus, schöpft einmal in diesen Brunnen und trinkt das Ganze aus. Ist auch schon natürlich irgendwo sehr traurig und auch sehr bezeichnend, aber ich glaube, da Indien immer noch, auch das, was jetzt sein Physio schreibt, schon ein Land mit eine ganz andere Welt oder teilweise auch, wenn man von dem einen ins andere Viertel kommt, was man so hört, man wandelt dazwischen zwischen zwei Welten auch.
Ja, deswegen sage ich auch immer so, oder bin ich so dankbar, auch dieses so viel reisen zu können und so viele verschiedene Orte zu sehen. Indien ist sehr, sehr interessant und ich empfehle es jedem da auch mal oder in Länder, die halt ganz anders aufgebaut sind, ganz andere Lebensstandard haben als wir, ganz andere Lebensphilosophie. Das ist sehr spannend und daraus kann man sehr, sehr viel irgendwie rausziehen, auch wenn wir als Deutsche dann da vielleicht uns nicht so wohl fühlen, weil wir es komplett anders gewohnt sind.
Ja, auch bei so Gepflogenheiten wie Hochzeiten ist es auch ganz spannend, sich allein mit anderen zu unterhalten, weil es läuft ja auch in anderen Ländern ganz anders ab. Auch da mal mit einem Inder gesprochen, da muss man ja gefühlt auch jeden bis zum 28. Verwandtschaftsgrad einladen und alles bezahlen. Und so indische Hochzeiten sind ja dann in der Regel auch unglaublich riesig. Also da, ich weiß nicht, wie viele hunderte Leute da teilweise dann auch dort vor Ort sind. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, das wäre schon mal auch spannend oder würde mich auch interessieren, das mal so mitzuerleben. Und verrückt.
Definitiv. Aber lass uns doch einfach mal über... Ich gehe mal davon aus, du warst am Wochenende in meiner absoluten Lieblingshalle, meiner persönlichen, in der Pandorf-Halle in Gera, Tobi. Beziehungsweise ich habe Footage gesehen, wie man ja so neudeutsch sagt, wo ich dich da erwischt habe in der Halle. Und erzähl mal so ein bisschen, wie waren es waren ja nicht deine ersten deutschen Meisterschaften als Coach auch, aber wie war es diesmal so auch in einer, mit noch mehr Verantwortung vielleicht? Oder wie hat es sich angefühlt für dich?
Es war, es ist einfach ein cooles Turnier. Also ich finde, sowohl als Spieler als auch egal in welcher Trainerrolle ich dabei war, das ist immer ein ganz besonderes Wochenende. Man merkt, es ist einfach für fast alle Spieler ein richtiges Highlight. Dann ist es für viele auch so ein großer Abschluss, ein Schlusspunkt, so für die letztjährigen U19er der gesamten Jugendzeit. Und von daher, ja, da liegt irgendwie schon immer, finde ich, auch was in der Luft. Die Halle, wie du angesprochen hast, in Gera, die ist echt spitze. Also der Rahmen für das ganze Turnier war super. Ich würde mir eigentlich wünschen, oder ich habe mir gleich gedacht, wäre cool, wenn jedes Jahr die deutsche Meisterschaft dort stattfindet. Weil, ja, so wie es auch bei den Erwachsenen jetzt gefühlt seit 100 Jahren in Bielefeld immer ist und da einfach eine Top-Halle ist, könnte man ja das dort auch, finde ich, weitermachen, weil selten so einen guten und passenden Setup für ein Jugendturnier gesehen, die ganzen Felder nebeneinander gelegt und ja, einfach Top-Bedingungen so zum Spielen, zum Zuschauen. Da war wirklich gar nichts auszusetzen. Und dann natürlich auch Deutsche Meisterschaft, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, stimmungstechnisch auch einfach nochmal cool, weil es sind sehr viel mehr Leute drumherum auch mit dabei, es sind viele Eltern, viele Betreuer und dann natürlich auch immer so das Prestige zwischen den Landesverbänden, wo jeder dann auch Schlachtruf vorbereitet und auch dadurch richtig Stimmung in der Halle aufkommt und auch richtig was los ist, was jetzt ja bei den Jugendturnieren so, oder auch bei Erwachsenenturnieren muss man ja sagen, selten so der Fall ist, dass es dann da so laut wird und so emotional wird. Und von daher erstmal da richtig, richtig cooles Wochenende wieder und hat da genau das bestätigt oder war genauso, wie ich es auch in Erinnerung hatte. Ich war jetzt, ich glaube, bis auf die letzten 2 Jahre fast immer auch dabei in irgendeiner Funktion. Aber ja, immer wieder ein Highlight auf jeden Fall.
Ja, ja. Das macht wahrscheinlich noch der Carsten besser, ne? Da in Gera, der das da alles organisiert. Ja. Topmann. Ich glaube, der hat das schon zu meiner Jugendzeit hat er da die Sachen organisiert.
Der macht, glaube ich, auch ungefähr alles in Thüringen. Also da schöne Grüße mal an Carsten, der wirklich klasse Mann, absoluter Badminton-Verrückter auch. Und da hat natürlich auch wieder die deutsche Meisterschaft federführend, glaube ich, gemacht.
Ja, und wie oft war jetzt die bayerische Fahne dann auf dem Treppchen oder auf dem Podest?
Also 6-mal im Finale.
Hattet ihr keine dabei?
Doch, es waren welche dabei. Ich muss jetzt da kurz überlegen. Ich glaube 9-mal. Ja, ungefähr. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass wir 6-mal im Finale mit dabei waren. Dritte Plätze hatten wir aber dazu auch noch, ich glaube, 4. Ja, so in dem Dreh. Hm. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, auch das war ja schon mal Thema und ich glaube, das ist auch weitläufig bekannt. So Bayern ist eine ganz, ganz eigene Kultur und es ist auch wirklich speziell. Teilweise glaube ich, also viele Sachen bin ich auch kein sonderlich großer Fan von Bayern und verstehe auch eine gute Kritik oder kritische Einstellung gegenüber Bayern, aber bei diesem Turnier ist mir wirklich nur das Positivste herausgestochen, weil im Vorfeld ich mir überlegt habe, jetzt auch in dieser Funktion, was kann ich machen, wie kann ich vielleicht dabei helfen, dass da ein guter Teamspirit aufkommt und am Weg zum Turnier habe ich mir gedacht, shit, ich habe gar nichts gemacht. Also ich bin gespannt, was jetzt passiert, weil wir überhaupt nichts irgendwie reingegeben haben oder forciert haben, im Sinne von, ja, da irgendwie was teammäßig zu machen. Und was dann da immer raus von den Spielern kommt, auch die sich teilweise gar nicht so oft sehen, aber irgendwie, ja, dass sich so eingebürgert hat, dass man da, eine sehr, sehr gute Zeit bei dem Turnier gemeinsam hat und auch wirklich eine sehr gute Stimmung entwickelt und wir auch einige Spieler und Spielerinnen dabei hatten, die verletzt waren und nicht spielen durften, teilweise auch bei ihrer letzten, obwohl es ihre letzte deutsche Meisterschaft gewesen wäre, die aber dann 3 Tage mitgefahren sind, nur um anzufeuern und das finde ich hat schon gezeigt, dass das da ein sehr, sehr cooler Teamzusammenhalt war. Hat man auch bei anderen Landesverbänden gespürt, da bin ich natürlich dann nicht so nah dran gewesen, aber das ist mir da wieder ganz extrem positiv aufgefallen und hat es dann auch nochmal, ja, man hat sich einfach wohlgefühlt auch die ganze Zeit bei dem Turnier, wenn man dann im eigenen Block war und das ist auf jeden Fall eins der Sachen, warum das Wochenende auch ganz besonders und cool war.
Ja, ich meine, ich habe ja auch dein Instagram-Video auch so gesehen, Und natürlich, das, also ich kann es voll nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Von außen betrachtet denke ich mir auch immer, oh, nervig, diese Bayern. Aber wenn man versucht, neutral drauf zu schauen, oder halt auch allgemein so dieses, was gewisse Landesverbände da macht. Ich meine, ihr seid speziell, weil ihr relativ groß seid und das bei euch wahrscheinlich sehr, sehr gut läuft. Aber es gibt ja noch ein paar andere, wo das irgendwie ähnlich läuft. Das zeichnet so ein Turnier auf jeden Fall aus und war zu meiner Zeit in Hessen damals ja irgendwie ähnlich, auch wenn wir natürlich deutlich kleiner waren als jetzt meistens eure Gruppe. Aber warst du bei der Fairplay-Geste des Turniers, hast du die mitbekommen, Tobi? Oder kannst
war
du
ich vielleicht nochmal für als Coach hinter dem Feld, ja.
Ja, dann erzähl mal für unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen hier, was da genau passiert ist, weil ich finde es ein sehr interessantes Thema und Situation, so wie ich das jetzt halt mitbekommen habe. Und was ich lustig fand, das kann ich vielleicht gleich noch erzählen, ist vor 10 Jahren ungefähr genau gleich passiert mit einem hessischen Spieler. Aber erzähl erstmal, was am Wochenende passiert ist.
Es war im Mixed-Finale, wo eine Spielerin von uns, Aurelia Wulandoku, mit Anton Druschenko aus Saarbrücken im Finale gegen Linus Emmerich und Maike Iffland gespielt haben. Ersten Satz knapp gewonnen, also Aurelia und Anton, und dann waren sie im zweiten Satz relativ lange hinten, haben dann auch eine gute Serie gehabt, glaube vier, fünf Punkte am Stück, um wieder ranzukommen. In dem Bericht oder in dem Post von Refrat, die das dann ja auch geschrieben haben, stand 18 beide. Ich hatte im Kopf, dass es 16 beide war. Von daher, ich glaube, es war nicht ganz so knapp, kann mich aber auch täuschen. Vielleicht war es tatsächlich bei 18 beide dann, wo Aurelia so einen Ball abfangen will und der ihren Schläger berührt, und der Ball wäre auch ohne Berührung ins Aus geflogen, aber sie hat ihn halt berührt, der fliegt ins Aus und der Schiedsrichter der Schiedsrichter hat es nicht gesehen und hat auf Aus und Punkt entschieden. Woraufhin dann Aurelia gesagt hat, sie hat den Ball berührt, Ball rübergegeben und die beiden dann den Satz und dann auch den dritten Satz verloren haben. Also das Finale am Ende nicht gewonnen. Woraufhin dann gestern, und das fand ich wirklich sehr, sehr schön, auch der TV Refrat dann einen Post gemacht hat, um so mal diese Geste zu loben und auch hervorzuheben, dass das ein sehr schöner, sehr schöne Fairness, Ausdruck von Fairness war und alles andere als selbstverständlich.
Ja, ich finde es super interessant, weil erstmal, also Respekt in der Situation, sowas zu machen, weil man sieht ja allein schon, wenn das danach so solche Wellen schlägt oder so positiv hervorgehoben wird, dass es ja oftmals nicht so gehandhabt wird. Ich weiß noch, vor 10 Jahren, damals war auch deutsche Jugendmeisterschaft, hessischer Spieler, Jonas Hechler hieß er damals. Ich habe extra nochmal mich da eingelesen, weil ich nicht mehr alles wusste, hat auch im Viertelfinale bei der Deutschen Meisterschaft beim Satzball, im ersten Satz für sich, genau dieselbe Situation, der Ball fliegt eigentlich ins Aus, aber er berührt ihn noch, sein Gegner wollte schon auch rübergehen, Schiedsrichterin hat den Ball ausgegeben und er hat gesagt, nein, ich habe den berührt, er hat dann den Satz und das Spiel verloren. Und der hat dann damals, nur um das nochmal in Relation zu setzen, der hat dann damals auch extra vom hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier, also wenn die Leute den kennen, der kam bei uns ins Training und hat ihm dann eine, ich weiß nicht was für eine Auszeichnung, aber eine Auszeichnung des Landes Hessens für diese Geste übergeben. Warum ich das Thema so interessant finde, ist halt, weil ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen kann. Ich teilweise auch in der Jugend mal eine Situation hatte, wo, glaube ich, es relativ knapp war in dem Satz. Ein Gegner hat den Ball nach hinten gespielt, der war drin, Schiedsrichter gibt den aus, aber ich habe ihn rübergegeben und dann wurde ich danach darauf angesprochen, hey, warum hast du das gemacht? So hätte ich nicht erwartet, so auch so, und warum machst du sowas? Und halt so, ich das nicht mag eigentlich am Leistungssport, dass sowas nicht natürlich ist, sondern halt oftmals so die Devise ist, ja, wenn du halt eine Entscheidung für dich bekommst, dann nimm sie, weil das gleicht sich dann irgendwann eh aus und sozusagen man muss auch so ein bisschen halt smart sein und so ist halt auch das Leben. Du kannst nicht immer halt immer fair sein. Und ich finde das eine sehr, sehr fragwürdige Einstellung im Leistungssport. Oder was halt da der Sport teilweise vermittelt oder was da halt teilweise Coaches vermitteln, beziehungsweise was da halt auch Spieler sagen, was dann da deren Philosophie ist. Und deswegen finde ich das umso besser, dass das jetzt so am Wochenende mal wieder so passiert ist. Was denkst du?
Ja, erstmal wow, dass der Volker Bouffier da bei euch im Training war. Ja, da bin ich aber gespannt. ob wir bald...
Markus Söder kommt
bald. Markus mit Leber... Mit Leberkäse, der bei uns in der Halle steht. Das ist verrückt. Und ja, ich finde gut, was du sagst, weil es gibt ja, finde ich, auch in dem Bereich ganz, ganz viele Grauzonen bezüglich ja. auch Regeln und auch dieses Verhalten, die Werte auf dem Feld, ist ein mega komplexes Thema, wo finde ich auch, man kann auch in einzelnen Sachen einfach nicht sagen, ja, das ist das Richtige, das ist fair, das ist dumm, das ist so, es hängt, finde ich, immer von vielen verschiedenen Faktoren ab, aber ich finde, genau wie du sagst, auch, wie schön wäre es denn, wenn jeder einfach immer dieses Level an Fairness hat und einfach den Schiedsrichter overruled, wenn man sich sicher ist, dass es eine falsche Entscheidung war. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch Situationen, was mache ich, wenn bei mir hinten der Ball zweimal klar im Aus landet, der Schiedsrichter gibt ihn gut und dann landet er ein drittes Mal auf der Linie und dann gibt er ihn aus. So, was macht man dann?
Ja,
so, das ist und ich finde, und da muss man ganz klar sagen, es wäre super dumm, wenn man dann den Ball dem Gegner rübergibt, wenn man zweimal davor klar benachteiligt wurde.
Auch wenn es natürlich. Also so natürlich rein logisch, das ist eine gewisse Logik, aber jetzt zum Beispiel, ich habe ein interessantes Interview mit einem Fußballschiedsrichter gelesen und da ging es darum, dass irgendwie sich jemand beschwert hat, die wurden benachteiligt und dann hat er am Wochenende halt in einer vergleichbaren Situation irgendwie keine Elfmeter gegeben, was auch immer. Details sind eigentlich nicht so wichtig, aber der hat halt gesagt, ja, aber er muss halt immer nur, also er als Schiedsrichter, klar, er ist eine andere Position, aber er muss immer nur die Situation an sich bewerten und egal, was vorher passiert ist. Also das wäre halt auch so eine, also weiß ich ja nicht, nur weil du halt vorher benachteiligt wirst, heißt es nicht, dass du dann auf einmal halt deinen sozusagen, also ich weiß nicht, das ist irgendwie schon logisch, ich stimme dir dazu, aber irgendwie gefällt mir diese Logik auch nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja gut, das kann ja, also wenn es natürlich auch so ist, wenn man das Gefühl hat, der andere hat vielleicht auch hinten schon zweimal Pech gehabt oder falsche Entscheidung oder dass man auch auf lange Sicht gleicht sich ja sowas aus. Also es ist ja nicht so, dass Schiedsrichter einen mit Absicht, also ich hoffe mal, dass es das nicht, das wirklich nicht gibt, dass Schiedsrichter einen mit Absicht irgendwie benachteiligen und falsche Entscheidungen treffen. So. Und ja, auf lange Sicht gleicht sich's aus, wenn das aber halt in einem Spiel dann wirklich sich häuft. Und ich glaube, da ist es dann auch als Schiedsrichter so, wenn der Ball jetzt genau an der Kante von der Linie landet oder so, dass man sich 50-50, man weiß nicht, ja oder nein, und das passiert zweimal, dann ist es, glaube ich, das Natürlichste der Welt, dass man einmal ja und einmal nein entscheidet. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass dann, dass das keinen Einfluss auf die Entscheidung hat, wenn ich mir wieder total unsicher bin und aber und es gibt ja viele Schiedsrichter, die auch nie eine Wiederholung oder sowas geben oder sagen, sie haben die nicht gesehen, sondern eine ganz klare Entscheidung treffen, was ja auch, wenn nicht in Ordnung ist in den meisten Fällen. Aber da glaube ich, das wirst du jeden Schiedsrichter, wenn du den fragst, der wird das so machen. Wenn er sich zweimal unsicher ist, macht er dann einmal so und einmal so. Oder wenn er das wirklich? Gefühl hat auch. Doch, ich glaube. Ich glaube nicht, dass, oder das würde mich wundern, wenn es jemanden gibt, der auch nicht aus so Situationen rausgeht, wo dann auch die Stimmung auf dem Feld und drumherum so zeigt, oh, das könnte jetzt eine falsche Entscheidung gewesen sein oder da war ich vielleicht jetzt falsch gelegen, dass das nicht im Hinterkopf dann auch eine kommende Entscheidung beeinflusst. Also man hat ja, glaube ich, als Schiedsrichter dann auch schon den Wunsch und diesen Gerechtigkeitssinn, dass es am Ende dann fair ist und sich auch Fehlentscheidungen eventuell wieder ausgleichen können.
Ja, genau, das meine ich halt so, auch dieses Ganze so drumherum, dass wie du auch auf eine Entscheidung reagierst, dass du dich dann auch, dass es eher sozusagen bringt, auch mal was bringt, wenn du dich entrüstet zeigst oder halt und sozusagen nicht direkt die Entscheidung des Schiedsrichters akzeptiert, damit er da halt vielleicht beim nächsten Mal, wenn so eine Situation ist, vielleicht drüber nachdenkt oder das ist alles so, das ist halt das, was mir teilweise, wenn ich so länger drüber nachdenke, nicht gefällt. Also solche Sachen, dass das so Teil des Spiels ist. So vor allem halt finde ich halt im Leistungssport, ich meine, in der Bezirksliga spielt man ohne Schiedsrichter. Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich auch sehr, dann, wenn selbst geschiedst wird, sehr interessante Situation. Aber ja, so generell finde ich halt, mag ich nicht, dass das so ein Element ist, sozusagen so Schiedsrichterbeeinflussung, beziehungsweise so dieses Ganze drumherum mit Entscheidungen, wie man damit umgeht, ob man jetzt einen rübergibt oder nicht, solche Sachen ist Teil des Spiels. Ich akzeptiere es auch, aber ich mag es einfach nicht, dass es so teilweise eine Rolle spielt.
Vielleicht, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Aus meiner Sicht hat es auch wirklich extrem viel mit der Schiedsrichterleistung zu tun. Also, dass solche Probleme häufig entstehen, weil einfach die Schiedsrichter nicht gut sind. Und es gibt natürlich auch andere Fälle und auch, wo der Schiedsrichter dann irgendwo machtlos ist oder das nicht alles in der Hand hat. Aber ja, wie gesagt, komme ich gleich nochmal dazu. Das sind auch ganz klar Parallelen dazu, wie der Schiedsrichter das Spiel leitet und was er da macht. Und vielleicht nochmal, um zurückzukommen und auch den Punkt, den du ja aufgebracht hast. Erstmal das, was Aurelia da gemacht hat, finde ich wirklich fantastisch. Und ich bin ich glaube nicht, auch wie du gesagt hast, dass jeder Trainer das fantastisch findet, sondern dass es ja auch so im Leistungssport darum geht,
zu gewinnen.
Ist es eine Grauzone? Muss ich den Ball da jetzt rübergeben? Der Schiedsrichter hat ja entschieden. Ich finde auch, das war eine Situation, wo ich wirklich stolz auch bin, dass sie das so entschieden hat. Und am Ende weiß man auch nicht, hätte sie das Spiel oder hätten sie das Finale gewonnen, wenn es andersrum gelaufen wäre. Es sind ja dann auch ganz viele Wenns und es war aus meiner Sicht eine Situation, wo das sehr fair und sehr, sehr gut war und auch am Ende finde ich dann auch mehr bedeuten kann oder manche Dinge auch mehr bedeuten kann als ein Titel oder ein Sieg. Und ich glaube, wir hätten viel gewonnen, wenn das noch höher aufgehängt werden würde, solche Sachen. Also ich musste auch dran denken an die Geschichte mit Laura Sarosi vor einigen Jahren, die ja ihre Schuhe oder einen Schuh übergeben hat, weil Karin Schnase war es damals, der Schuh kaputt gegangen ist. Sie hätte aufgeben müssen und es ging ja um die Olympia-Quali, wer dieses Spiel gewinnt. Ja. Sie hat den Schuh abgegeben, hat das Spiel verloren und hat dann nachhinein auch eine Wildcard und auch sehr, sehr viel Anerkennung für diese faire Handlung bekommen. Und auch eine super schöne Geschichte.
Die hat den spanischen König kennengelernt, deswegen.
Oh, wow. Also,
ich will jetzt, keine großen Ankündigungen, aber ich bin gespannt, wie der Freistaat Bayern das handelt.
Ja, ich glaube, also da will ich jetzt, das war schon auch eine ganz besondere Geschichte und ich würde vielleicht sagen, nochmal ein kleines Level drüber. Ja. Aber das ist so, es geht in eine ähnliche Richtung und ich finde es wirklich, wie schon gesagt, es gibt oder es sollte aus meiner Sicht auf jeden Fall Dinge geben, die wichtiger sind als dann nur das Gewinnen und nur der Titel und am Ende dann auch, wie man Titel gewinnt oder wie man so ein Turnier beendet, eine ganz, ganz entscheidende, wichtige Rolle spielen.
Definitiv. Also nochmal Shoutout an Aurelia. Tolle Aktion. Und welcher Schiedsrichter hat jetzt keine gute Leistung abgeliefert, Tobi? Oder was hast du da gerade angedeutet?
Das ist wirklich mein größter Kritikpunkt an der diesjährigen Deutschen Meisterschaft. Und ich will da auf gar keinen Fall jetzt alle Schiedsrichter mit einschließen, weil so war es nicht. Aber ich habe wirklich an sehr vielen Stellen sehr schlechte Schiedsrichterleistungen mitbekommen. Vor allem erstmal sehr viel. Man hat überhaupt nichts gehört bei vielen Schiedsrichtern. Also die Entscheidungen waren nicht hörbar. Es wurden teilweise auch einfach keine Entscheidungen getroffen, was dann genau zu ganz vielen Konflikten und Problemen geführt hat. Auch in diesem Mix, weil es ja auch wurde ja auch davon gesprochen, dass Aurelia schon sehr viele Entscheidungen zu ihren Ungunsten bekommen hatte. Und das war tatsächlich abgepfiffene Aufschläge, wo ich überhaupt nicht konform mitgehe und auch nicht nachvollziehen kann und dann auch in der Wechselpause die Aufschlagrichterin gefragt habe, was denn überhaupt für eine Regel gilt und warum sie jetzt hier Aufschläge abpfeift, hat sie gesagt, ja, Hüfthöhe zählt. Was, soweit ich mich auskenne, überhaupt keine Regel zu keinem Zeitpunkt ist und auch, wenn ich unter meiner Hüfte aufschlagen will, das kann gar nicht funktionieren oder das keiner schlägt unter der Hüfte auf, sondern ja, diese schwammige alte Regel ist ja unterer Rippenbogen beziehungsweise Taille, wo man auch sehr viel diskutieren kann, aber was ja erstmal eine ganz andere Höhe ist, in der ich aufschlagen kann, als wenn ich jetzt sage Hüfte. Und das schon ein bisschen sinnbildlich dafür, dass ja, ich finde da leider wieder von Schiedsrichterseite, ja, ich oft sehr unzufrieden war. Und auch je mehr dann auch Emotionalität dazu kam, ich auch oft wirklich manchmal auf 180 hinter dem Feld war, wo ich glaube ich auch noch an mir arbeiten muss und mich da ein bisschen zurückzuhalten, aber das macht mich teilweise dann wirklich wahnsinnig.
Ja, ist vielleicht sogar noch schlimmer für dich zu sehen jetzt, anstatt wenn du selber spielst. Wenn du dann
ja, 100%. Also. 100%, weil da man als Spieler hat man ja noch mehr dann auch die Möglichkeit, nicht direkt auf die Entscheidung Einfluss zu nehmen, aber man kann irgendwie mit dem Schiedsrichter reden oder man kann, also ja, das wirklich als Coach noch viel schwieriger, das muss ich auf jeden Fall zugeben.
Okay. Ja, solange du keine gelbe Karte kassiert hast, alles gut, nee, Tobi.
Das ist nicht passiert. Ich hatte noch eine super witzige Beobachtung gemacht, die mit ich noch teilen muss. Und zwar in U15 habe ich mal ein Einschlagen beobachtet. Das war das witzigste Einschlagen, was ich, also Bälle einschlagen oder Bälle durchschlagen, was ich je gesehen habe. So die Bälle, ich glaube, die 10 Bälle wurden geschlagen und so die Streuung war von Doppelaufschlaglinie bis so einen Meter hinter der T-Linie. Also so, das so von der Länge her. Und dann
der war zu langsam, oder was, der Ball?
Der eine ist links aufs Halbfeld, der andere aufs rechte Halbfeld und einer ist wirklich ungelogen außerhalb der Matte gelandet. Also man musste ordentlich Meter machen, um die 10 Bälle danach wieder einzusammeln. So eine Streuung kann man sich gar nicht vorstellen. Und nachdem der letzte Ball durchgeschlagen wurde, der Spieler, der die durchgeschlagen hat, schaut nur, nickt kurz zufrieden, die passen. Okay. Ich wirklich, es war so eine witzige Situation. Und das Durchschlagen der Bälle kann schon manchmal herausfordernd sein. Und auch eine andere Situation, wo dann gefragt wurde, ja, wollen wir den Ball wechseln, ist er nicht zu langsam? Dann auch eine Spielerin den Ball durchschlagen sollte und beim Durchschlagen neben dem Rahmen trifft und der Ball kaputt geht. Das fand ich auch sehr gut. Dann war der Wechsel des Balles auch besiegelt auf eine ganz einfache Art.
Ja, aber no shame, weil selbst absolute Topspieler oder richtig, richtig gute Spieler haben Schwierigkeiten, Bälle teilweise durchzuschlagen oder sagen von sich aus auch, sie können es nicht. Also das kommt so oft vor, was ich mir mal denke.
Ja, auf jeden Fall. Ich treffe auch da öfter mal mit dem Rahmen, das fühlt sich immer super dumm an, aber klar, das kann auf jeden Fall passieren. Ja, genau, das so, so meine Takeaways. Eine ganz, glaube ich, wichtige Erfahrung auch nochmal, die ich auch aus einem Podcast mit Jürgen Klopp, will ich auch gleich noch kurz was erzählen, den ich mir vor kurzem angehört habe, mitgenommen habe. Und einen Satz, den er da gesagt hat, angesprochen auf seine Champions League Niederlagen, wo er, glaube ich, dreimal im Champions League Finale verloren hat, bevor er dann gewonnen hat. Wie sich so diese Niederlagen angefühlt haben, wo er dann erzählt, er findet es furchtbar, dass wenn man ein Finale verliert, dann plötzlich alles so als wertlos dargestellt wurde. Aber ja, so unfassbar viele gute Sachen passiert sind und so viele große Siege eingefahren wurden, erstmal um überhaupt dahin zu kommen. Und das häufig dann auch halt dann immer so hingestellt wird oder man häufig auch selber im Kopf für sich das dann als Niederlage hinnimmt, obwohl es am Ende dann halt nur dieses eine letzte Spiel, dieser eine letzte Schritt ist. Und das ist mir auch in ganz vielen Situationen dann bewusst geworden. Da finde ich eine richtig coole und wichtige Einstellung, auch das zu sehen. Vor allem, wenn man dann auch jetzt im Falle von so einer Meisterschaft dann vielleicht kurz vor dem Titel steht, den Titel nicht gewinnt, natürlich erstmal super enttäuscht ist, aber ja, dass nichts daran ändert, dass da ganz, ganz viel ja, Positives eigentlich mit rauszunehmen ist.
Mhm. Ich meine, er ist halt schon eine sehr spezielle Persönlichkeit mit speziellen Fähigkeiten, sonst wäre er nicht die Person, die er ist. Aber ja, das Interview habe ich, glaube ich, sogar auch gesehen. Er sagt ja auch so, dass er persönlich es dann teilweise schrecklich findet, wenn er halt sozusagen, er verliert irgendwo, die fliegen zurück, dann kommt er nach Hause zu seiner Familie und alle sind so traurig, aber er hat halt sozusagen schon für sich abgeschlossen, dass und ist okay mit der Niederlage, aber halt so sein Umfeld ist halt so aus sozusagen eigentlich ja, weil sie sozusagen Empathie zeigen und mitfühlen, aber die sind dann auch unglücklich und das ist, habe ich auch mal gehört, dass er dann gesagt hat, das wäre für ihn dann auch so schlimm anzusehen, was dann halt sozusagen auch sein ganzes Umfeld, wie die auf solche Niederlagen reagieren, ja. Aber dem Mann kann man sehr viel zuhören, der sagt oft sehr interessante Dinge.
Ja, also fantastische Person, fantastischer Podcast, das ist bei Hotel Matze, also einer der, ich glaube, einer der größten Interview-Podcasts Deutschlands und ja, vor einigen Wochen rausgekommen, also da auf eine Empfehlung hin habe ich mir das angehört und war wirklich sehr, sehr begeistert und habe dann kurz darauf, kam dann auch noch eine Folge mit Jan Ullrich raus, ich weiß nicht, ob du die auch schon angehört hast.
Ja klar, mein Kindheitsheld, da muss ich natürlich direkt reinhören.
Ja, Wahnsinn, das habe ich mir auch angehört und das kann ich auch wirklich nur wärmstens empfehlen, so, vor allem um diese ganze Doping-Thematik, die ja im Radsport natürlich so die größten Kreise gezogen hat und ja, auch da halt sehr viel dann auch irgendwo zu Recht pauschal verurteilt wurde und wird, aber man finde ich, vor allem wenn man ihm dazu hört, ja, es einfach verstehen kann. Also man merkt, finde ich, sofort, das ist alles andere als ein schlechter Mensch, das ist ein also unfassbar netter, lieber Kerl, der überhaupt nichts Böses im Sinn hat und auch man diese Entscheidungen und dieses ganze Doping, eher so falsch es auch ist, nachvollziehen kann erstmal und es leichter fällt, sich so in die Situation reinzuversetzen, in der man da als Radsportler, zumindest vor 20 Jahren, als er eben top war, ja, wie das dort gewesen sein muss. Ich hoffe, es ist mittlerweile anders und man ist nicht mehr in dieser Zwickmühle, die er da beschreibt. Aber ja, das kann ich nur wirklich nur empfehlen. Ich fand auch ganz witzig, weil so vor allem im krassen Kontrast zu Jürgen Klopp, der ja extrem eloquent ist und einfach eine super intelligente Person, die so ganz, ganz viel auch schon bis ins Letzte durchdacht hat. Dazu im Gegensatz ist Jan Ullrich, würde ich jetzt, ohne das böse zu meinen, deutlich einfacher gestrickt und er redet einfach so frei heraus und es ist, finde ich, irgendwo, ja, ganz andere Podcast-Erfahrung oder ganz andere Einblicke, die man mal so in so einen Sportler bekommt. Aber kann ich auch nur als fette Empfehlung rausgeben, die beiden Podcasts.
Sehr gut. Endlich mal wieder eine Podcast-Empfehlung. Aber ja, hab beide Folgen gehört und kann die auch nur wärmstens empfehlen.
Das ist das Beste, fand ich. Da habe ich auch sehr lachen musste, war, wo Jan Ullrich erzählt dann auch, dass er, was ihn richtig ärgert und nervt, dass er nicht früher Englisch gelernt hat und dass er jetzt versucht, noch ein bisschen besser Englisch zu lernen, aber ja, dass ihm halt super schwer fällt. Und dann irgendwann kommt die Situation, wo Matze, der Interviewer, ihm so sagt, so, ja, da warst du dann, das war dann dein Peak in Sachen Doping. Ja, das waren Peaks. Das ist sehr witzige Situation, finde ich. Aber ja.
Ja, aber ich kann nur, also ich persönlich liebe solche, ich meine, da gehen ja die Interviews meistens so circa 2 Stunden oder so in dem Format, aber ich liebe ja auch zum Beispiel Alles gesagt, auch wenn das natürlich dann teilweise sehr, sehr lang ist, bei Alles gesagt, aber so, ich glaube, um Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, gut oder besser kennenzulernen, sind solche Formate extrem cool. Und dann da, also da sind meistens so 30 Minuten Interviews oder mal hier mal so ein Schipsel, helfen da nicht so viel. Aber je länger so ein Interview geht und je besser das natürlich auch geführt ist, desto mehr, finde ich, kann man so irgendwie die Personen kennenlernen. Und ich mag das sehr gerne, weil ich mir halt immer denke, und das finde ich auch, deswegen ist auch ein Riesengrund, warum ich Sport so interessant finde, dass halt so ja immer eine Person dahinter steckt, aber jetzt zum Beispiel jetzt eben auf Sport bezogen, auf dem Feld performt die halt irgendwas oder macht eine Sache halt auf eine bewundernswerte Art und Weise, aber dahinter steckt halt eine Person und die hat genauso irgendwie Probleme, denkt irgendwie vielleicht komische Sachen, macht irgendwie gewisse, hat Ängste oder hat gewisse Einstellungen. Das finde ich halt so, macht den Sport oder diese Person dann immer für mich deutlich so menschlicher, weil ich glaube, oft denkt man halt so, oder wird ja so, Fußball, keine Ahnung, halt so, der ist halt Fußballer, der ist Dings, man wird ja halt dann, wenn du gut in irgendeiner Sache bist, bist du halt direkt nur die Person, die halt Fußball spielt oder Badminton spielt oder sonst was.
Ja, auf jeden Fall.
So, aber jetzt, Tobi, wir haben nicht mehr so viel Zeit und du hast mir letzte Woche die Frage gestellt, wer von uns beiden ist jünger geblieben?
Ja, stimmt.
Und du wolltest mir erklären erstmal, warum du, also erstmal, wie du darauf gekommen bist. Und ich habe mir natürlich dazu Gedanken gemacht.
Ja, ich bin erstmal da drauf gekommen, also vor allem dadurch, weil ich ja jetzt mit meiner Funktion als Trainer im Nachwuchsbereich da auch immer sehr viel mit Jugend und den heutigen Kids konfrontiert bin und auch deren, Lebensumwelt und Dingen, die sie sagen. Und oft fühlt man sich dann plötzlich sehr, sehr alt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie gar nicht den einen. Also ich bin so hin und her gerissen zwischen jetzt schon etwas älter fühlen und eigentlich bin ich ja noch gar nicht alt und eigentlich du auch noch überhaupt nicht, dass du jetzt schon Richtung nicht Karriereende denkst, aber so, dass schon jetzt die Badminton-Jahre sich langsam dem Ende entgegenneigen, was sich irgendwie manchmal so komisch und so falsch anfühlt. Ja. Und da hätte mich einfach mal so deine Einschätzung oder deine Meinung dazu interessiert.
Also du hast mir ja die Frage gestellt, wer von uns beiden jünger geblieben ist. Da würde ich sagen, ich würde uns beide eigentlich nicht so als krass jung geblieben beschreiben. Aber ich glaube, ich war, also zumindest mich hat noch nie jemand als jung geblieben bezeichnet, sondern eher im Gegenteil. Mir wurde ja immer gespiegelt sozusagen, dass ich mich verhalte wie jemand, der deutlich älter ist als ich oder gewisse Verhaltensweisen habe. Deswegen glaube ich, verliere ich dieses Rennen, wenn es ein Rennen ist, auf jeden Fall haushoch. Die einzige Sache, die ich dazu sagen kann, vielleicht beweisen kann, dass ich ein bisschen jung geblieben ist, ist, dass ich größter Olivia Rodrigo-Fan aller Zeiten bin. Vielleicht sagt dir sogar gar nichts, aber vielleicht zeigt sie dir ja was. Das ist aber mein Beweis, dass, siehst du, vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die sie kennen, wissen jetzt, was ich meine. Das ist vielleicht mein einziger Point, den ich da machen kann. Aber ansonsten, glaube ich, kann ich das Gefühl nur bestätigen, wenn ich auch meine Trainingsgruppe anschaue. Ich meine, in meiner Trainingsgruppe sind jetzt teilweise Leute, die 10 Jahre jünger sind als ich. Und das ist schon irgendwie was anderes. Also ich vermisse es manchmal auch wirklich so, der Jüngste zu sein. Diese Zeit war echt cool, muss ich echt sagen. Ist nicht jetzt, dass das alles blöd ist, aber diese Zeit sozusagen jung zu fühlen und jung zu sein, auch in Relation, ist glaube ich, also war für mich sehr, sehr wertvoll und war für mich eine extrem coole Zeit, wo ich auch extrem viel gelernt habe dann.
Ja, und das, was man ja irgendwie immer die ganze Zeit hört, so das klassisch abgedroschen, es geht so schnell, kann man dann irgendwie Retrospektive schon so unterstreichen, ne? Es fühlt sich gar nicht so weit weg an, seit man da auch irgendwie am Stützpunkt ganz jung angefangen hat oder Auch jetzt bei der deutschen Meisterschaft, es hat sich gar nicht so weit weg angefühlt von den Erinnerungen, dass ich da selber mal mitgespielt habe, obwohl es schon wirklich einige Jährchen jetzt zurückliegt.
Ja, definitiv. Ich hatte jetzt das auch, weil halt die deutsche Meisterschaft in Gera war und ich ja nur so, ja wirklich so gute Erinnerungen an die Turniere da und auch deutsche Meisterschaften da habe. Da hatte ich auch so dieses so, oh, ich würde gerne eigentlich. Also ich wollte zum ersten Mal seit Jahren wieder eine deutsche Jugendmeisterschaft mitspielen. Oder ich wäre gerne dabei oder wieder dieses Gefühl zu haben. Das hatte ich wirklich am Freitag oder am Donnerstag, als ich hier gesehen habe, wie NRW mit seinem 60-Mann-Bus losgefahren ist.
Ja, das ist natürlich auch cool. Da war ich auch direkt neidisch. Mit so einem großen Bus anzureisen, ist schon auch, glaube ich, richtig, richtig coole Sache. Ja. Und jetzt, ja, passend dazu vielleicht noch zu dem Jungbleiben oder Altwerden, habe ich noch was Witziges mitgebracht. Und zwar kriege ich vor allem aufgrund des YouTube-Kanals unfassbar viele so Anfragen bezüglich irgendwelcher Affiliate-Marketings und Collaborations für absoluten Schrott. Und in der Regel sind das natürlich auch nur irgendwelche 0815 E-Mails, die halt copy-paste an alle geschickt werden, wo man dann meistens wo gefragt wird, ob man dieses Produkt bewerben möchte. Und auch immer, dass sie denken, dass man der absolut beste Werbepartner für dieses Produkt wäre. Mhm. Und da kommen häufiger auch mal Produkte, wo ich mir als nicht so den direkten Zusammenhang mit meinem Content sehe. Aber meine absolute Krönung und die beste Anfrage, die ich bisher bekommen habe, kam diese Woche von Companion Pets for Seniors. Und zwar sind das lebensgroße Katzentiere, die auch das gleiche Gewicht haben und auch Katzenlaute von sich geben und eine hervorragende vorragender Begleiter, vor allem für alte Leute und Leute mit Alzheimer sein sollen. Und ob ich da nicht das mal vielleicht in eins meiner Videos reinbringen könnte. Dann mache ich doch jetzt hier an der Stelle gerne mal kostenlos Werbung für dieses tolle Produkt, weil es hat sich noch nicht so richtig angeboten bei meinen Videos, die ich noch machen möchte. Aber ja, das passt natürlich sehr gut. Jetzt, wenn wir doch mal alt werden und du auch eine Companion-Katze brauchst, dann werde ich dich da vielleicht versorgen können.
Ich fände es schon cool, wenn du das in einem deiner nächsten Vlogs, wenn man dich da so die Straße entlang laufen sieht und dann so irgendwie komm Mizi und dann mit so einer Katze da rumläufst. Ja, stark.
We have developed an interactive simulated plush cat called Percy, which has a built-in sensor chip that can receive feedback through touch or call. It is very suitable as a companion for elderly people and Alzheimer patients, helping them increase socialization, improve mood and reduce certain nursing costs.
Ich meine, wir machen uns drüber lustig, aber ich kann den Gedanken verstehen. Aber ja. Aber schwer für dich, das auf dem Badmintonfeld mit einzubauen. Da müssen sie nochmal überlegen, ob sie gut gescoutet haben.
Ja. Vielleicht sehen sie was wir nicht sehen. Gut, ja, das wollte ich noch zum Abschluss reingeben, beziehungsweise eine letzte Sache, was auch noch zu einem Thema Deutsche Meisterschaft oder auch bei der Deutschen Meisterschaft noch passiert wurde. Ich wollte nochmal eine Ehrung noch hervorheben, die da auch erfolgt ist. Und zwar wurde ja zum einen wurden Trainer und Trainerin des Jahres geehrt. Das ist zum einen eine Trainerin aus Jena geworden, die also auch aus Thüringen dort vor Ort, Christina Röscher, wenn ich mich nicht täusche. Du schaust skeptisch.
Ich dachte irgendwie Stullig oder so ist ihr Nachname. Warte, ich recherchiere das jetzt.
Recherchier du nochmal. Und ja. Christian Stern, über den wir ja schon auch gesprochen hatten, nach dem Vize-Europameistertitel von Katharina Nilges, denke ich auch eine sehr, sehr, sehr gute Wahl hier. Aber vor allem noch ein Preis, der verliehen wurde, die Spielerin des Jahres. Und auch passend zu dem Thema, dass es auch super ist einfach, wenn der Sport mehr ist als nur das, was auf dem Feld passiert. Und da ist, finde ich, Ella Newe, die den Preis gewonnen hat dieses Jahr, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil du auch viel mit ihr zu tun hast, denke ich, oder viel Kontakt mit ihr hast, weil sie sich extrem im Bereich Nachhaltigkeit engagiert, da auch ist auch eine Spielerin bei uns, daher kriege ich das hautnah mit, wie viel sie da noch zusätzlich neben dem Sport, den sie extrem engagiert und extrem professionell betreibt, dann noch macht und ist auch als Jugendathletensprecherin aktiv gewesen, auch da nicht nur bloß, wie mir erzählt wurde, einfach nur diese Position hatte, sondern sich auch da extrem engagiert hat und ich finde, das wollte ich auch nochmal hervorheben oder finde ich sehr, sehr cool, dass da nicht nur immer rein die sportlichen Siege geehrt werden am Ende, sondern auch sowas anerkannt wird. Und glaube ich, du hast diesen Titel ja auch mal bekommen, richtig?
Ich habe den Titel auch mal bekommen. Also erstmal muss ich sagen, Ella ist sehr, sehr verdiente Preisträgerin, absolutes Goldstück. Und ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Aber mich wundert es, weil ich dachte immer, also früher, ich habe den Pokal damals, glaube ich, bekommen, weil für meine sportlichen Leistungen. Aber mich freut es, dass sozusagen die Persönlichkeit da jetzt zumindest dieses Mal eine ausschlaggebend auch war, weil nur weil jemand dann zwei oder drei Titel geholt hat in der 19, dem dann noch einen Pokal zu geben, finde ich irgendwie unsinnig. Deswegen bin ich auch so eigentlich ein Riesenfan von dem Markus Keck-Pokal, den es ja auch bei den Erwachsenen gibt, wo man ja auch sozusagen ausgezeichnet wird für Dinge neben dem Sport, weil gewisse Persönlichkeiten Anerkennung verdienen. Ja. Und jetzt abschließend, Tobi, die Trainer oder Nachwuchstrainerin des Jahres heißt Christina Suchlich.
Ja, ich habe es auch gerade, ich schäme mich gerade sehr,
alles gut,
dass ich das gerade falsch gesagt habe. Ja.
Gut. Aber damit haben wir, glaube ich, all die Fehler, die uns persönlich aufgefallen sind, die wir hier in der Folge gemacht haben, beseitigt und können damit in die nächste Woche gehen.
Ja, das können wir. Gut, dann freue ich mich auf nächste Woche. Euch einen schönen zweiten Advent dann in der Zwischenzeit. Bleibt gesund und ich weiß nicht, hast du Schlussworte? Du bist ja gerade in Deutschland, darfst also auf Deutsch.
Ich darf Deutsch? Nee, ich wollte eigentlich Werbung für Bad Campbell machen, haben wir zum Glück schon am Anfang der Folge gemacht. Ansonsten ist mir auch eingefallen, ich habe sogar einen Adventskalender vom OSP hier bekommen und ich muss sagen, rein materiell ist es einer der besten Adventskalender, die ich jemals bekommen habe, weil es ist ein Mai-Müsli-Adventskalender, wo ich 24 Mal eine Müsli bekomme. Und da wollte ich mich auch nochmal auf dem Weg bedanken für gesundes Müsli von Mai-Müsli für Kai Schäfer. Dank des OSPs.
Und kauft euch alle ein Companion-Pet.
Genau. Also, ciao.
Tschüss.
History is made. Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?